Frauen sind nur zum Kindermachen geschaffen worden.
Männerhasserin, geh in die Küche, koch und mach den Abwasch. Das ist die einzige Funktion, die eine Frau wie du gut ausüben kann.
Sie jetzt, ihr seid und bleibt scheiß Drecksobjekte.
Außerdem kannst du froh sein, dass ihr Frauen hier in Deutschland mittlerweile einigermaßen was zu melden habt. Wenn man euch den kleinen Finger reicht, müsst ihr nicht gleich nach der Hand oder dem ganzen Arm greifen. Geht zum Heulen in die Ecke.
Ey, wenn du eine Frau bist, mach mal Essen, weil du musst kochen können. Das waren Kommentare, die Kerstin Kassner, eine Bloggerin, auf Instagram erhalten hat. Sie setzt sich unter anderem für Gleichberechtigung ein. Da wir an einer Medienhochschule studieren, werden wir uns in diesem Podcast mit der Gleichberechtigung in der Medienbranche auseinandersetzen. Denn auch hier gibt es viel Nachholbedarf. Die gelebte Gleichberechtigung in Führungspositionen in Medienhäusern ist noch nicht optimal, genauso wie die klischeehafte Darstellung der Frau im TV.
Dass Diskriminierung gegen Frauen nach wie vor ein großes Problem darstellt, ist kein Geheimnis. Gehaltsunterschiede zu ihren männlichen Kollegen und sexuelle Belästigung gehören für viele Frauen zum Arbeitsalltag. Besonders auch zu Zeiten der Pandemie konnten große Rückschritte in der Emanzipation der Frau und das Auferblühen alter Rollenverteilungen beobachtet werden.
Nicht nur hinsichtlich der Emanzipation haben Frauen in der Pandemie Abstriche machen müssen, sondern auch in anderer Hinsicht. Wie genau? Das erklärt Liske Jags von ProQuote.
Wir hatten zum Beispiel jetzt zu Beginn der Corona-Zeit die Kampagne Corona-Expertin ins Leben gerufen, weil uns aufgefallen ist, dass in der Corona-Berichterstattung vor allen Dingen Männer als Experten zu Wort kommen. Und wir haben uns auch gefragt, warum werden da wieder nur die Männer gefragt und nicht die Frauen, die auch Top-Virologinnen sind.
Doch auch abseits der Pandemie werden Frauen durch andere Umstände benachteiligt. Stichwort Mutterschaft.
Für viele Journalistinnen ist es nicht leicht, nach der Mutterschaft wieder an ihren alten Arbeitsplatz zu gelangen. Das wiederum übt großen Druck auf Nachwuchsjournalistinnen aus, sich so früh wie möglich in ihrer Karriere Respekt, Akzeptanz und einen etablierten Platz in einer Redaktion zu sichern, um nach der Auszeit wieder zurückfinden zu können. Denn aus der Perspektive eines Unternehmens stellt eine schwangere Angestellte in den meisten Fällen nur eine Unbequemlichkeit dar und hat dadurch erschwerte Aufstiegschancen. Und auch in Sachen Gehalt müssen Frauen nach wie vor zurückstecken. Dazu nennt der Feminist Robert Franken erschreckende Zahlen.
Laut Studien verdienen Frauen im Laufe ihres Berufslebens ungefähr die Hälfte dessen, was ein Mann verdient. Und die Konsequenz ist auch klar. Altersarmut ist ein sehr weiblich konnotiertes Thema. Und das ist ja skandalös in einer Volkswirtschaft wie unserer.
Viele Medienhäuser binden zudem in ihre Arbeitsverträge Klauseln ein, die es den Angestellten untersagen, die Höhe ihres Gehaltes preiszugeben. Wenn dennoch informell bekannt ist, dass der Kollege, der die gleiche oder geringere Arbeit leistet als die Frau, mehr verdient, kann sie es folglich vor Gericht schwer anfechten. Sarah Kahn-Heiser aus dem Vorstand von ProQuote kennt einen solchen Fall aus ihrem eigenen Verband.
Dann haben wir natürlich auch so Sachen wie den Fall Birte Meier, den wir begleiten. Das ist ein Mitglied von uns, Birte Meier, eine ZDF-Journalistin, die auf die versucht, das sehr mangelhafte Entgelttransparenzgesetz durchzusetzen, indem sie dann erfahren darf, wie viel eigentlich ihre Kollegen verdienen, vor allen Dingen dann die Männer, weil sie sozusagen schon informell weiß, dass die mehr verdienen, bei weniger Arbeitserfahrung und vielleicht auch weniger Fachwissen. Und dann möchte sie das sozusagen über diese offiziellen Wege, die der Gesetzgeber seit ein paar Jahren vorgesehen hat und das auch im europäischen Arbeitsrecht geregelt ist, durchsetzen. Und das stellt sich als relativ schwierig raus, weil sozusagen das Gesetz in Deutschland mangelhaft geschrieben ist und im Grunde genommen kaum durchsetzbar ist.
Aus diesem Grund gibt es inzwischen Verbände wie ProQuote und den Journalistinnenbund, die sich gezielt dafür einsetzen, dass auf Missstände aufmerksam gemacht wird, Chefetagen ausgewogen besetzt sind und Frauen angemessen dargestellt werden. ProQuote fertigt unter anderem auch eigene Studien an, um Zahlen über die Besetzung herauszufinden und erstellt Kampagnen, damit Druck auf die Medienbranche ausgeübt werden kann.
Inzwischen hat sich auch schon einiges getan und viele Medienhäuser sind bei der 50-50-Quote gut im Rennen. Ein Positivbeispiel für die weibliche Besetzung einer Chefposition ist Ines Pohl. Sie war Chefredakteurin bei der Taz und im Jahr 2020 hat sie die Leitung des Studio Washington bei der Deutschen Welle übernommen. Ein weiteres Positivbeispiel nennt Regina Völz, Sprecherin des Journalistinnenbundes der Regionalgruppe Ruhr.
Und da habe ich gerade heute ein sehr schönes Beispiel gelesen, was sowohl die Qualität des Journalismus beflügelt, als auch eben Frauen als Handelnde und als Best Practice. Und das ist eine Amerikanerin, Jessica Plesson, und die hat einen Online-Mediendienst geschaffen, wo sie über große Wirtschaftsunternehmen wie Facebook und Amazon und ähnliche Big Player berichtet, aber auch über andere wirtschaftliche Dinge. Und das ist ein Online-Medium, aber bezahlt. Und sie sagt, gute Geschäfte, gute Qualität, gute Qualität, gute Geschäfte. Das ist so ihr Motto und die hat wirklich einen Riesenerfolg.
Solche Beispiele sind natürlich eine Motivation für Frauen in der Medienbranche, dass man trotz des noch bestehenden Ungleichgewichts Chancen auf eine hohe Position haben kann. Dennoch ist es damit nicht getan. Frauen brauchen unbedingt Unterstützung aus den männlichen Reihen, damit Gleichberechtigung zukünftig stattfinden kann. Der Meinung ist auch Robert Franken.
Daraus abgeleitet sind wir auch relativ schnell bei der eigentlichen Aufgabe, die Männer haben. Denn aus meiner Sicht haben wir Männer nur die Wahl, Teil einer Lösung zu werden, weil wir sonst automatisch Teil eines Problems sind.
Aber was können Frauen tun, um sich selbst vor Diskriminierung zu schützen und zukünftige Vorfälle zu verhindern? Regina Völz rät Nachwuchsjournalistinnen, sich bei sexueller Diskriminierung zu wehren und die dafür eingerichteten Anlaufstellen zu nutzen. Sie nennt dabei den DJV und Verdi als Gewerkschaften, die Rechtsberatung leisten, aber auch Gleichstellungsbeauftragte und den Personalrat als institutionelle Hilfen.
Abschließend gibt Robert Franken eine letzte Empfehlung für Nachwuchsjournalisten und Journalistinnen zu Themen der Inklusion.
Naja, in dem Moment, wo Sie Teil des journalistischen Systems sind und können Sie im Journalismus natürlich sich sehr stark dafür sensibilisieren, wie sprechen wir denn über wen und wer ist denn wie repräsentiert? Welche Perspektiven werden einbezogen und welche unter Umständen nicht?
Es lässt sich also sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, dass die Gleichberechtigung irgendwann zur Normalität wird. Menschen wie Robert Franken, Regina Völz sowie Sarah Kahnheiser und Liske Jags setzen sich schon aktiv dafür ein. Aber auch wir als Medienschaffende müssen unsere Möglichkeiten nutzen, um zu dieser Veränderung beizutragen. Denn wenn nicht wir, wer sonst?